Ja, das stimmt wirklich, liebe Gemeinde. Ich stehe auch immer wieder hier, gerne hier vorne, so wie Martina das beschreibt, und schaue einfach in die lieben Gesichter. Das ist immer ein Moment, den ich sehr genieße. Das will ich auch mal gerne sagen. Ich stelle mal am Anfang eine Frage. Schenkt uns unser Glaube Geborgenheit? Schenkt uns unser Glaube Geborgenheit? Sind wir am Ziel, wenn wir an Gott glauben, wenn wir uns für den Glauben an Gott entschieden haben? Haben wir dann Ruhe? Haben wir dann Schutz und Sicherheit gefunden? Wie empfindet ihr das? Wie empfinden Sie das? Es scheint ja so zu sein, wir sprechen doch so gerne davon, von der Geborgenheit, die wir bei Gott finden. Und auch der Psalm 23, den wir gerade gehört haben, den wir vielleicht mitgebetet haben, der klingt so. Ja, da ist von grünen Auen die Rede, von einem gedeckten Tisch, vom Haus des Herrn und natürlich von Gott, dem guten Hirten, der schützt und leitet. Das klingt nach Geborgenheit. Und vielleicht haben wir das ja auch so versprochen bekommen, als wir zum Glauben kamen. Vertraue Christus und dann wirst du Ruhe finden, dann wirst du Frieden finden, Geborgenheit finden, dann bist du am Ziel. Aber der Psalm enthält auch andere Bilder. Er handelt von einem finsteren Tal der Todesschatten, das zu durchschreiten ist. Und dieser schön gedeckte Tisch, der ist im Angesicht der Feinde gedeckt. Wie erlebt ihr euren eigenen Glauben? Seid ihr am Ziel? Fühlt ihr euch stets sicher und geborgen? Seid ihr zur Ruhe gekommen? Vielleicht gar nicht immer, oder? In dem Abschnitt, über den ich heute spreche, finden sich möglicherweise eher Menschen wieder, die sich da auch manchmal wundern. Jetzt vertraue ich Gott und doch ist so viel Ungewissheit und so viel Unruhe noch in meinem Leben. Glaube fühlt sich nicht so an wie das Ziel, sondern eher wie ein Weg ins Ungewisse. Ist das okay, dass sich das so anfühlt? Ja, ist es. Ich lese aus Genesis 12 die Verse 1 bis 4a. Der Herr sprach zu Abraham: Geh fort aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Ich werde segnen, die dich segnen. Wer dich verwünscht, den werde ich verfluchen. Durch dich sollen alle Sippen der Erde Segen erlangen. Da ging Abraham, wie der Herr ihm gesagt hatte. Geh fort, mach dich auf den Weg. Gott fordert auf, sein Zuhause zu verlassen. Abraham wohnt mit seiner Familie in Ur, einer Stadt in Babylon. Nur wenige Menschen haben in dieser Zeit, vor gut 3000 Jahren, dieses Privileg, in einer Stadt zu wohnen. Eine Stadt gibt Sicherheit, in einer Stadt findet man Arbeit. Eine Stadt steht für Beständigkeit. Das gibt man doch nicht so einfach auf. Und genau das erwartet Gott von Abraham. Geh fort aus deinem Land, mach dich auf den Weg. Und nicht nur aus deiner Stadt, verlass das Land, in dem du wohnst. Zieh um in eine ganz andere Gegend, die du überhaupt nicht kennst. Und wäre das, als ob das nicht schon klar genug wäre, was damit gemeint ist, wird es nochmal deutlich gemacht. Verlass deine Verwandtschaft, verlass dein Vaterhaus, lass die Menschen zurück, die dir lieb sind. Alles, was du kennst und was dir vertraut ist, was dir Sicherheit gibt, lass das zurück, deine Heimat. Ich habe da eine Idee, wo du wohnen könntest. Das kennst du noch nicht. Das ist ganz woanders. Du hast keine Vorstellung davon. Vertrau mir. Was mag Abraham gedacht haben? Was ging ihm in diesem Moment in ihm vor? War er begeistert? Ha, endlich mal was Neues, ein Abenteuer, das ist ja richtig spannend. Oder war ihm mulmig zumute? Will ich das? Na, hier ist doch schön. Weiß ich denn, was mich auf dem Weg erwartet? Ist das denn nötig? Will ich denn in ein anderes Land? Wozu ist das gut? Hier habe ich doch alles, was ich brauche. Das macht gar keinen Sinn, das alles zu verlassen. Abraham lässt sich darauf ein. Er geht los. Zusammen mit seiner Frau Sarai macht er sich auf den Weg in die Fremde. Es ist ein abenteuerlicher Weg. Haben sich Abraham und Sarai manchmal gewünscht, nicht gegangen zu sein? Ich bin mir fast sicher, dass es so war. Aber sie lassen sich darauf ein. Sie vertrauen Gott und verlassen die gewohnte Umgebung. Von jetzt an sind sie Nomaden, Menschen, die umherziehen, eine Sippe umherziehender Menschen ohne Heimat. Ein Zelt muss ihnen reichen, um ihnen Schutz zu geben. Es gibt kein Haus mehr. Gut 1000 Jahre später versucht der Apostel Paulus zu beschreiben, was Glaube ist. Man kann das nachlesen im Galaterbrief und im Römerbrief. Glaube, was ist das eigentlich? Wie geht das? Was ist das für eine Erfahrung zu glauben? Gibt es für Glauben irgendwie ein anschauliches Beispiel, dass man das nachfühlen kann, dass das beschreibt? Und dann verweist Paulus auf Abraham, der sich im Vertrauen auf Gott auf den Weg gemacht hat. Abraham, der ist ein gutes Beispiel für das, was Glauben ist. Jetzt ist gerade Urlaubszeit, viele von uns werden noch verreisen oder sind schon verreist und wieder zurück. Manche sind unterwegs, einige schauen vielleicht auch gerade im Stream zu aus dem Urlaubsort. Einige suchen in ihrem Urlaub das Abenteuer mit dem Zelt in die Wildnis, die gucken dann jetzt nicht im Stream zu. Oder als Backpacker durch ein fremdes Land. Sie lieben das Ungewisse, das Neue, das Spannende. Egal, wie abenteuerlich der Urlaub geplant ist, eins dürfte feststehen, nämlich der erste Arbeitstag danach oder Semesterbeginn. Die Rückfahrkarte ist nämlich auch beim Abenteuerurlaub immer schon mitgebucht. In 6 Wochen sehen wir uns wieder mit einem Sack voll mehr oder weniger abenteuerlichen Erfahrungen, von denen wir uns dann gerne erzählen können. Wenn das stimmt, was Paulus hier behauptet, und Abraham ist ein gutes Beispiel für Glauben, dann ist Glaube eine Abenteuerreise ohne Rückfahrkarte. Wer sich zum Glauben rufen lässt, der macht nicht eine spannende Abenteuertour, um anschließend wieder mit einem Sack spannender Erfahrungen nach Hause zurückzukehren und sich dann auf das nächste Abenteuer zu freuen, vielleicht in 1-2 Jahren. Glaube ist ein Weg ins Ungewisse. Das klingt gar nicht mal so nach Ruhe und Sicherheit. Das ist ein Abenteuer. Wo wird Gott uns hinführen? Wir wissen das nicht. Wir sind ganz auf Gott angewiesen. Ich muss ehrlich zugeben, mir fällt sowas ja gar nicht leicht. Dieser Psalm 23, den wir vorhin gehört haben, der ist ein Psalm für Menschen, die unterwegs sind. Der Herr ist mein Hirte. Adonai, der Herr ist mein Hirte. Er führt mich auf rechtem Weg, um seines Namens willen. Der Psalm drückt die Erfahrung aus, dass das Leben ein Weg, eine Reise, ein Abenteuer ist und dass Menschen sich von Gott leiten lassen, im Vertrauen, dass Gott weiß, wo es gut ist und dass er uns schützend begleitet. Sein Name, 4 Buchstaben, J-H-W-H, den hat Gott sich gegeben, der spielt in diesem Psalm eine große Rolle. Hebräer sagen an der Stelle immer Adonai, weil ihnen der Name so heilig ist, dass sie ihn gar nicht aussprechen wollen. Adonai ist ein Gott, von dem man nicht so recht weiß, wer er überhaupt ist. Für Menschen, die nicht so recht wissen, wohin es überhaupt geht. Man erzählte sich unter Hebräern sehr gerne die Geschichte, wie Mose von Gott berufen worden ist, Israel aus Ägypten zu führen. Und bevor Mose sich auf den Weg macht, da will er dann doch wissen, mit wem er es eigentlich zu tun hat. Wer bist du? Was soll ich denn den Leuten überhaupt sagen, wer mich geschickt hat, mit wem wir uns da auf den Weg machen? Irgendwas muss ich denen doch sagen. Und mal ganz ehrlich, bevor ich mich auf dich verlasse, es wird mir auch helfen zu wissen, wer du bist. Also, wer bist du eigentlich? Und dann antwortet Gott, ich bin Jahwe. Und dann erklärt er den Namen Jahwe. Was er da auf Hebräisch sagt, das kann man ins Deutsche vielleicht so übersetzen. Ich bin, der ich bin. So würden wir das so in unsere Sprache übersetzen, die sehr auf Logik und Exaktheit bedacht ist. Das wäre eine sehr genaue Übersetzung. Es klingt vielleicht ein bisschen philosophisch, aber ganz ehrlich, mir sagt das nicht viel. Hebräer sind in ihrer Sprache auch gar nicht so exakt und so präzise. Sie wollen die Dinge lieber etwas weiter fassen, besser verstehen. Sie wollen nicht so exakt und präzise sein. Sie wollen wissen, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Und gibt es da vielleicht eine Geschichte zu erzählen? Ja, eine Geschichte hilft ihnen mehr als eine präzise Sprache. Und darum hören sie bei diesem Namen, ich bin der, ich bin er, ich bin der, als der ich mich erweisen werde. Ich bin der, wirst schon sehen, wer ich bin. Ich will eine Geschichte mit dir erleben, wirst schon sehen, wer ich bin. Und sie hören nicht nur, ich bin der, ich bin, sondern sie hören, ich bin der, ich bin da für dich. Ich bin da für dich. Ich werde da sein, du kannst auf mich zählen. Ja, Mose, so kannst du mich nennen. Und wenn die Leute fragen, wer bist du eigentlich, wer ist dieser Gott eigentlich, dann kannst du das von mir erzählen, das kannst du denen sagen. Ich bin der, wirst schon sehen, ich bin da für dich. Wirst schon sehen, ich bin da für dich. Das ist mein Name, so kannst du mich gerne nennen. Adonai lässt sich mit seinem Namen nicht festlegen. Ich bin so oder ich bin so. Das wäre gut für Leute, die sich auch gerne irgendwo niederlassen wollen und sesshaft werden wollen. Sie erfragen, wie und wo Gott ist, und dann wissen sie, wo sie sich niederlassen können. Aber Adonai ist ein Gott für Menschen, die unterwegs sind. So genau weiß man nicht, wer er ist und wie er ist. Er ist kein Gott für Couch-Potatoes, keiner für Menschen, die es gerne ganz ruhig und sicher haben. Er will mit Menschen unterwegs sein, Erfahrung sammeln, und dann verspricht er, ich bin der, wirst schon sehen, ich bin da für dich. Du kannst mit mir rechnen, das ist mein Name. Mach dich auf den Weg und dann wirst du schon sehen, wer ich bin. Auf unserem gemeinsamen Weg, da kannst du mich kennenlernen. Eigentlich ist das eine Erfahrung, die wir alle schon häufig in unserem Leben gemacht haben. Jetzt beschreite ich einen Weg, und wenn ich einen Fuß auf diesen Weg setze, dann gibt es kein Zurück mehr. Ich will nicht sagen, dass diese Erfahrung uns vertraut ist. Ich glaube, so eine Erfahrung, die wird einem nie vertraut. Sie bleibt fremd, sie bleibt eine Herausforderung, und mir sind solche Erfahrungen immer unangenehm. Aber wir haben diese Erfahrung bestimmt alle schon mehrfach gemacht. Das erste Mal, da waren wir vielleicht gerade erwachsen, vielleicht auch nicht mal das. Wir mussten entscheiden, was für eine Ausbildung wir machen. In welche Richtung geht mein beruflicher Weg? Abi oder Ausbildung? Welche Ausbildung oder welche Leistungskurse? Was will ich studieren? Das ist eine schwere und eine folgenträchtige Entscheidung, die da schon junge Menschen fällen müssen. Und viele junge Leute quälen sich mit dieser Entscheidung. Das fällt ihnen schwer. Manchmal brauchen sie dafür Jahre, so eine Entscheidung zu fällen. Und so eine Entscheidung darf ja auch reifen, die darf wachsen, die darf auch Zeit brauchen. Es wird lange nicht mehr dieser geradlinige Ausbildungsweg erwartet, wie es noch vor 50 Jahren der Fall war. Oder die Partnerwahl, die Ehe. Gerade gestern haben sich hier zwei Menschen vor Gott das Ja-Wort gegeben. Mary und Jan Rimkus haben geheiratet. Wie schön! Beim Beginn einer Beziehung oder dann, wenn es ernst wird und man merkt, jetzt müssten wir eigentlich mal Nägel mit Köpfen machen, da bekommen aber auch viele Menschen erstmal kalte Füße. Da sind nicht nur Schmetterlinge im Bauch. Wer eine Beziehung beginnt oder sich trauen lässt, merkt, ich setze einen Fuß auf einen neuen Weg. Ich treffe eine wichtige Entscheidung. Das sind Schwellenerfahrungen. Wir stehen vor einer Tür, und wenn wir die Schwelle der Tür überschritten haben, dann können wir nicht mehr einfach zurückgehen. Der Auszug aus dem Elternhaus oder der Umzug in eine andere Stadt, das erste Kind, jedes weitere Kind oder auch zu spüren, ich werde alt. Ja, auch das ist eine Schwellenerfahrung. Das können wir nicht selber entscheiden, leider. Wir können nicht sagen, ich werde erst 10 Jahre später alt. Irgendwann merkt man den Rücken einfach. Aber man kann dagegen ankämpfen, das ist nur meistens nicht sehr gesund. Wenn wir einen Schritt gehen, dann gibt es immer einen Moment, da ist es ganz, ganz wackelig. Wir stehen einen Moment lang auf einem Bein und dann merken wir, jetzt muss ich mein anderes Bein nach vorne verlagern, damit verlagere ich mein Gewicht und ich kann jetzt nicht mehr zurück. Es gibt den Moment, wenn ich das Bein so weit vorne habe, dann falle ich auch nach vorne, dann kann ich nicht mehr zurück. Und ich weiß vielleicht gar nicht, fühlt sich der Boden dann gut an oder nicht. Ich mache das mal vor.
Hier zeigt es jetzt an.
Ja, genau.
Also, da gibt es diesen Moment, ja, so kann ich noch stehen, ist ein bisschen wackelig, also viele können das besser als ich. Und dann gibt es den Moment, wenn ich hier den Fuß habe, dann weiß ich, wenn ich ihn jetzt noch weiter setze, dann kann ich nicht mehr entscheiden, oh, zurück, sondern wenn ich jetzt mache, dann falle ich nach vorne. Es geht gar nicht mehr anders. Ja. Jetzt weiß ich, die Bühne ist hier relativ gut gebaut, das wird mich tragen, das ist kein Problem. Aber jetzt stellt man sich mal vor, man hat vielleicht verbundene Augen und weiß nicht, was da kommt. Ja. Oder man kennt den Weg nicht, der dann weitergeht. Dann gibt es diesen Moment, ich muss mich jetzt fallen lassen, wenn ich das Gewicht nach vorne verlagere, ist die Entscheidung gefallen und ich weiß noch gar nicht, wie sich das anfühlt.
Das fällt uns vielleicht gar nicht mehr so richtig auf, weil wir das so oft machen. Wir gehen ja so viele Schritte am Tag. Aber bei jedem Schritt gibt es diesen Moment, da weiß man, jetzt kann ich den Schritt nicht mehr zurückgehen, weil ich jetzt nach vorne falle. Und wir wissen, der Boden trägt uns. Das ist in den meisten Fällen so. Bei jeder dieser Schwellenerfahrungen gibt es diesen wackeligen Moment. Ich verlagere mein Gewicht nach vorne, aber der Fuß ist noch gar nicht auf dem Boden. Und ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, wenn der Fuß auf den Boden kommt. Habe ich festen Boden unter den Füßen, wenn ich den Schritt über die Schwelle ins Ungewisse mache? Ich muss die Entscheidung für den Schritt treffen, wenn ich noch nicht weiß, wie sich das nachher anfühlt, ob der Boden mich trägt. Das ist unangenehm. Wirst schon sehen, ich bin da für dich. Das ist Gottes Name. Wir machen Schritte über die Schwelle. Wir wissen nicht, was erwartet mich hinter der Schwelle. Und Gott verspricht, wirst schon sehen, ich bin da für dich. Für dich ist das Neuland, du kennst das nicht. Es ist dir fremd, unbekannt, ungewiss. Aber ich bin schon da, wirst sehen. Wir stehen miteinander an einer Schwelle, an der Schwelle in eine ungewisse Zukunft. Es verändert sich in diesen Jahren so viel. Seit einigen Jahren habe ich den Eindruck, wir gehen von Krise zu Krise zu Krise. Und jede Krise verändert die Welt nachhaltig. Mein Eindruck ist eigentlich, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde unsere Welt hier in Europa von Jahrzehnt zu Jahrzehnt nur ruhiger, nur sicherer. Reicher. Für mich, 1974 geboren, ich kannte das gar nicht anders, war das ein richtiges Versprechen. Es wird immer ruhiger, immer sicherer, wir werden immer reicher. Und auf einmal will mir dieses Versprechen niemand mehr geben. Wir stehen an einer Schwelle, das fordert uns heraus. Und ich denke, das überfordert manche sogar. Ich fühle mich überfordert von der Situation. Wirst schon sehen, ich bin da für dich. Es ist gar nicht so leicht, gar nicht so schlecht, dass Gott sich nicht festlegen lässt, dass er nicht an einen bestimmten Ort gebunden ist und sobald wir diesen Ort verlassen, ist er weg. Und dass er auch nicht in einer bestimmten Zeit zu finden ist. Gott geht mit, er geht uns sogar voraus. Wirst schon sehen, ich bin da für dich, auch in dieser neuen Zeit, die so ungewiss erscheint. Ich bin schon da. Ich weiß nicht, wie die Welt aussieht, wenn ich 80 bin, meine Kinder 40, wenn vielleicht schon Enkelkinder auf diesem Planeten herumlaufen, weiß ich nicht. Und vieles bereitet mir Sorgen, manche Entwicklungen machen mir Angst. Aber es gibt mir Mut zu glauben, dass Gott auch dann da sein wird. Als Abraham sich auf Gott einlässt und sich auf den Weg macht, da bekommt er von Gott einen neuen Namen. Namen spielen offenbar in diesen Erzählungen immer eine ganz schön große Rolle. Gott nennt Abraham jetzt Abraham, also eine Silbe mehr. Der erste Name Abraham bedeutet, Gott, der Vater, ist erhaben. Er ist groß, er thront über allem, er ist nicht zu fassen. Er ist erhaben. Mit dem neuen Namen Abraham macht Gott Abraham ein Versprechen. Der neue Name bedeutet Vater vieler Menschen, also eine Aussage über Abraham. Vater vieler Menschen oder Vater vieler Völker. Zu dieser Erkenntnis, dass Gott erhaben ist, tritt das ganz, ganz persönliche Versprechen hinzu. Gott wird Abraham segnen. Er wird ihm eine große Nachkommenschaft schenken. Der große, unfassbare, erhabene Gott wird Abraham ganz persönlich segnen. Und er wird für viele Menschen ein Segen sein. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Durch dich sollen alle Sippen der Erde Segen erlangen. Dieser Aufbruch ins Ungewisse soll sich für Abraham lohnen. Er wird sich nicht nur für ihn lohnen. Gott verspricht, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein für alle Menschen. Das gehört offenbar für Gott zusammen. Segen gibt es nicht exklusiv. Segen breitet sich aus. Und Paulus ist jetzt der Meinung, wir haben es schon gehört, wir Christinnen und Christen sind Nachkommen Abrahams. Wir sind diese Völker, wir werden durch Abraham gesegnet. Und auch wir sollen ein Segen sein. Durch Jesus Christus breitet sich der Segen, der eigentlich für das jüdische Volk war, aus. Der Jude Jesus Christus gibt ihn an andere Völker weiter, auch an uns. Paulus meint, Abraham ist darum auch ein gutes Beispiel für den christlichen Glauben. Was Glaube ist, kann man an Abraham erkennen, sich auf den Weg machen, das Vertraute verlassen und den Aufbruch wagen, die Schwelle überschreiten, im Vertrauen darauf, dass Gott uns bereits hinter der Schwelle erwartet. Und dass er da mehr für uns bereithält, als wir jetzt vielleicht zu glauben wagen. Ich habe jetzt schon eine ganze Zeit geredet, wahrscheinlich gut 20 Minuten. Ich verspreche, ich komme jetzt zu meinem letzten Gedanken und lade euch ein, lehnt euch mal zurück. Ja, lehnt euch mal zurück. Tammo macht das schon gut, also nehmt euch an Tammo jetzt mal ein Vorbild, lehnt euch ein bisschen zurück. Ja, schaut nach oben, schaut zur Gemeindesaaldecke. Sieht ein bisschen wie ein Zeltdach aus, oder? Unsere Gemeindesaaldecke. Sieht so ein bisschen wie ein Zeltdach aus, als ob wir Nomaden wären, die kein Haus haben, wo wir uns treffen, wenn wir sonntags Gottesdienst feiern, sondern ein Zelt, ja? Weil man das nicht irgendwo hinstellen kann. Jetzt steht dieses Zelt doch jede Woche in der Eichenstraße 15, ja? Das ist so dann doch eine Gewohnheit geworden. Aber dieses Zeltdach sagt eigentlich mehr über das Wesen der Gemeinde aus als unsere Adresse. Jesus Christus hat Menschen in seine Nachfolge gerufen, auf den Weg. Er will mit uns unterwegs sein. Das ist ganz ähnlich. Abraham sollte sich mit Jahwe auf den Weg machen und wer Jesus Christus folgt, macht sich mit Jesus Christus auf den Weg. Und das beschreibt Jesus Christus auch ganz ähnlich, auch als ein Abschied von der Familie, beschreibt er. Ein Aufbruch ins Ungewisse. Und dann will ihm einmal ein Schriftgelehrter folgen und fragt ihn, wie geht das? Und dann sagt er, Füchse haben Gruben, und Vögel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Diese Forderungen sind ganz schön steil und ganz schön radikal. Aber es passt auch zu dem, was wir aus dieser Abraham-Erzählung gerade gelesen haben. Glauben ist eine Schwellenerfahrung, ein Weg in das Ungewisse, im Vertrauen darauf, dass Gott segnet, dass mehr auf uns wartet, als wir bisher kennen. Jesus Christus ruft Menschen in die Nachfolge auf dem Weg in Gottes neue Welt, in Gottes Reich. Gottes Reich ist nahe, sagt er. Kehrt um und vertraut dieser guten Nachricht. Ganz zu Beginn des Markus-Evangeliums, Markus 1, Vers 15, ganz programmatisch dieser Satz. Gottes Reich ist nahe, kehrt um und vertraut dieser guten Nachricht. Damit möchte uns Christus locken. Er will uns aus der Welt, wie wir sie kennen, herauslocken. Wir sollen hier nicht heimisch werden. Das hier ist nicht unser Ziel. Das ist gar nicht unser Zuhause. Diese Welt kann doch unsere Sehnsucht nach Leben gar nicht stillen. Christus will, dass wir uns auf den Weg machen in Gottes neue Welt. Diese Welt ist zum Greifen nahe gekommen. Sie ist nicht etwas, was erst nach dem Tod auf uns wartet. Sie ist zum Greifen nahe gekommen, sagt Jesus Christus. Kehrt um, denkt anders. Bleibt nicht in eurem gewohnten Zuhause, bleibt nicht in euren Gewohnheiten. Es gibt mehr. Gottes neue Welt ist diese Welt voll Friede und Gerechtigkeit, nach der sich so viele Menschen sehnen. Wollt ihr mir folgen, fragt Christus? Macht ihr euch mit mir auf den Weg in diese neue Welt? Entscheidet euch, habt Mut und lasst Dinge zurück, die euch wichtig sind, die euch Sicherheit geben, wenn ihr merkt, das ist jetzt dran. Und dann macht mutige Schritte auf einem neuen Weg, Schritte über die Schwelle, Schritte auf dem Weg der Nächstenliebe, Schritte auf dem Weg der Barmherzigkeit, Schritte auf dem Weg der Gerechtigkeit, Schritte auf dem Weg des Friedens, mutige Schritte, die vielleicht sonst niemand machen würde, auf dem Weg in Gottes neue Welt. Und auf diesem Weg werdet ihr Gott begegnen, denn der wirst schon sehen, ich bin da für dich, ist genau auf diesem Weg unterwegs. Amen.